Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Guten Morgen. Als ich heute Morgen in Königsfeld den Schnee sah, dachte ich, das wird heute heißen, verzage nicht, du Häuflein klein. Und ich bin jetzt so erstaunt, dass es so viele Unentwegte gibt, die bei jedem Wetter hier sind. Herzlich willkommen heute zu dieser Sonntagsandacht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen über den Jahreswechsel bei klarem Himmel den wunderschönen Abend- oder Morgenstern gesehen hat. Wir waren am 1. Januar mit unseren Schwestern abends noch im Ortskern von Königsfeld, um die Sterne anzuschauen. Und da sahen wir den wunderschönen Abendstern. Er ist ja am Abend der erste nach dem Sonnenuntergang und am Morgen der letzte vor dem Sonnenaufgang, die Venus. Er kündigt den neuen Tag an. Und Petrus spricht in seinem zweiten Petrusbrief, dass Jesus der helle Morgenstern ist, der in den Herzen der Gläubigen aufgeht und den neuen Tag ankündigt, solange sie auf seine Erscheinung warten. Ich möchte diesen Vers zum Start heute lesen. 2. Petrus 1, Vers 19, passt auch gut zur Losung. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und jetzt singen wir das Lied vom Morgenstern, die Nummer 48. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Es sind ja ziemlich lange Strophen, wir wählen jetzt mal nur 1 und 4 aus. 48, 1 und 4. Ich habe mich auch so gefreut, dass hier noch der Christbaum steht, dass die Weihnachtszeit einfach noch ein bisschen hineinstrahlt, auch thematisch. Wir sind ja heute am ersten Sonntag nach Epiphanias, nach dem Erscheinungsfest, und erinnern uns da an Matthäus 2. Ich möchte jetzt als Schriftlesung mal aus Matthäus 2 diese 12 Verse lesen und nachher genauer anschauen den allerletzten Satz. Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass wir heute Raum und Zeit haben, um dir zu begegnen. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist und ganz genau weißt, was jeder auf seinem Weg hierher mitgebracht hat, was uns beschäftigt von der vergangenen Woche oder noch von heute Morgen. Danke, dass du jetzt da bist, um uns ganz neu zu beschenken. Nimm weg, was dich hindert, nimm weg, was dich stört, und mach uns empfangsbereit für dich. Danke, dass du jetzt als die Sonne der Gerechtigkeit da bist, um das wegzuschmelzen, was nicht zu dir passt. Lass es jetzt zu einer echten Begegnung mit dir kommen, damit wir auch erleben, wie es in einem Adventslied heißt: Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Amen. In unserem Heft Zeit mit Gott wurden wir in der vergangenen Woche einmal ermutigt, ich weiß nicht, ob Sie es noch in Erinnerung haben, einmal alle Strophen des Liedes Jesus ist kommen zu singen. Und der Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und das habe ich heute vor mit Ihnen. Wir singen es nicht am Stück. Schön immer wieder eine, zwei oder drei. Und Sie können froh sein, dass dieses Lied in unserem Gesangbuch nur 8 Strophen hat. Vielleicht sind Sie auch traurig. Im Original hat der Herr Allendorf 23 Strophen zu diesem Lied gedichtet. Aber in unserem evangelischen Kirchengesangbuch sind nur noch 8. Aber wir wollen das heute aufnehmen und während dieser Andacht mal durch alle Strophen steigen. Und beginnen jetzt Nummer 53, Jesus ist kommen, mit den ersten 3. 53, 1 bis 3. Allein schon die Bezeichnungen für Jesus in diesem Lied wären eine Andacht wert. Vielleicht gehen Sie dem mal zu Hause nach. Haben Sie den letzten Satz vorher noch im Ohr? Aus Matthäus 2. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Dieser eine Vers soll uns heute leiten, ein Vers, über den man ganz leicht hinweglesen kann, Wir haben in den Versen vorher den Bericht über diese spannende Geschichte. Und wie bei einer guten Erzählung ist die Spannung gestiegen, hochdramatisch in Jerusalem, bis zum Höhepunkt des Findens und Anbetens. Und nun wird in einem einzigen Vers die Geschichte zu ihrem Ende gebracht. Ja, so kann man es betrachten und mit diesem Vers ganz schnell fertig sein. Aber man kann auch gerade über diesen Vers stolpern und daran verweilen und ganz Kostbares entdecken. Da sind diese Weisen aus dem Morgenland am Ziel ihrer langen Reise angekommen. Endlich haben sie trotz mancher Hindernisse gefunden, auch ihren Heiland gefunden. Große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Hier ist schon der Blick über Israel hinaus zu den Heiden. Und nun wird uns nicht berichtet, wo und wie sie übernachtet haben, ob und wie sie ihre Rückreisepläne diskutiert haben. Herodes hatte ihnen ja aufgetragen in Vers 8, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kinde und wenn ihr es findet, sagt mir's wieder. Aber hier heißt es in der Fortsetzung dann ganz schlicht, und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Auch hier fehlt jede Ausschmückung. Träumten sie alle von diesem Befehl Gottes? Wie wussten sie, dass es Gottes Stimme war? Auf jeden Fall kommen sie zur Erkenntnis, Gott befiehlt uns nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Hier stand Befehl gegen Befehl. Und diese Heiden kommen zu dem Entschluss, den in der Apostelgeschichte Petrus in der Auseinandersetzung mit dem Hohen Rat so ausdrückt, auch für uns immer wieder leitend, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vor einigen Jahren war es auch Jahreslosung. Und so heißt es nun ganz unauffällig, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Es wird uns nicht einmal berichtet, welche Route sie wählten. Auf einem anderen Weg. Daran bin ich stehen geblieben. Wer den Heiland gefunden hat, geht auf einem anderen Weg. Wer den Heiland gefunden hat, geht auf einem anderen Weg. Das hat mich gepackt und ich bin dem Gedanken etwas nachgegangen, sicher nicht umfassend und alle Stellen ausleuchtend. Es wird wieder einige Stellen geben, und wenn Sie wollen, bekommen Sie die dann nachher wieder zum mit nach Hause nehmen. Wer den Heiland gefunden hat, der geht auf einem anderen Weg. Der andere Weg, das andere Leben hat sich diesen Weisen an der Krippe eröffnet. Für sie und für uns ist auch ein anderer Weg da. Niemand muss in seinen alten Gleisen bleiben. Paulus schreibt an die Korinther in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ein erster Gedanke, der neue Weg steht unter einem anderen König. Und da habe ich jetzt gestaunt, dass genau die vierte Strophe von Jesus ist kommen, auch vom König redet. Und die singen wir jetzt. Der neue Weg steht unter einem anderen König. Die Weisen gehorchten nicht mehr Herodes. Sie folgten der Anweisung, die ihnen der lebendige Gott im Traum gegeben hatte. Und das Besondere dieses neuen Königs, dessen Anweisung sie jetzt gehorchten, war, dass dieser neue König genau wusste, auf welche Weise er diese Männer ansprechen musste. Ganz individuell, auf der Schiene, auf der diese aus dem Osten kommenden Weisen am besten ansprechbar waren. Ja, unser himmlischer König weiß ganz genau, wie er jeden Menschen ansprechen muss. Auch solche, die bis jetzt noch gar keine Antenne für ihn haben. Letzte Woche habe ich mit einer Mutter telefoniert, die schon viele Jahrzehnte für ihren Sohn betet und der gerade in ganz anderen Geleisen ist. Aber da kamen wir dann während des Gesprächs darauf, dass ich zu ihr gesagt habe, Gott weiß, wie ihr Sohn tickt. Er hat ihn ja geschaffen und er weiß auch, wie er ihn ansprechen muss. Gott weiß, wie der andere tickt. Eine hilfreiche Linie. Gott wusste, wie er diese Weisen ansprechen musste. Er benutzte das Mittel Traum. Wir Menschen von heute, die wir eine oder viel mehrere Bibeln besitzen und alles schwarz auf weiß haben, wir werden in der Regel nicht mehr durch Träume angesprochen. Aber wir wissen es zum Beispiel aus der islamischen Welt, dass Gott da durchaus solche Träume und Erscheinungen benutzt. Johann Albrecht Bengel sagt ganz nüchtern für uns, wer gewöhnliche Mittel gebrauchen kann, der suche keine ungewöhnlichen. Wir lesen in Jesaja 33, Vers 22, ist so gut zu merken, 33, 22, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König. Oder etwas bekannter in Psalm 16 sagt David, du bist ja der Herr. Darf Gott der Herr, der König sein in meinem Leben? Hat er das Sagen über meinen Tageslauf, was ich morgens zuallererst mache? Über meine Zeiteinteilung? Über den Umgang mit meinen Finanzen? Hat er das Sagen, darf er mich stupfen in meinen Beziehungen, Freundschaften, im Beruf, im Geschäft, in meinen Beziehungen zu Nachbarn? Du bist ja der Herr, mein neuer König. Es geht nicht mehr nach meiner althergebrachten Art. Und wenn ich dann wieder mal nach meiner alten Art reagieren will, halt, stopp, du bist ja der Herr. Und wenn der Eigenwille die Herrschaft an sich reißen will, halt, stopp, du bist ja der Herr. Oder sagen wir es mit Paulus, wie er es an die Galater schreibt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Oder Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Ter Stegen drückt das so aus, in Wort und Tat und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Sehen das die Menschen um mich herum, dass mein König, mein Herr, mein Bestimmer Jesus ist? Ein erster Gedanke, an dem Sie gerne noch weiterdenken können. Ein zweiter. Der andere Weg ist von einer anderen Gesinnung geprägt. Wir kennen das ja alle so gut unsere normal menschliche Gesinnung. Ich, meiner, mir, mich. Gerhard Schnitter dichtet, erst komm ich und dann komm ich, tausendmal geht es um mich. Bis hin dazu, dass wir das manchmal auch mit Ellenbogentaktik durchdrücken. Ich habe eine interessante Formulierung gefunden über den Kaleb, den Kundschafter, der mit Josua zusammen als einziger am Vertrauen festhielt. Und da steht über den Kaleb in 4. Mose 14, Vers 24, mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist. Hochinteressant formuliert. Mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist. Es stand 10-2. 10 sagten, wir schaffen es nicht. Und 2 hielten am Vertrauen fest. Ist in uns so ein anderer Geist, so eine andere Gesinnung, so wie es auch in Philipper 2 heißt, Philipper 2, Abvers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und an Erscheinung als ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Nicht wie einen Raub festhalten, das ist mein Recht, sondern loslassen, hergeben. Das ist wahrlich eine andere Gesinnung. Wie viele unserer Alltagsprobleme würden durch diese Gesinnung gelöst? Paulus schreibt an Timotheus zweimal von Menschen, deren Gesinnung verdorben ist. 1. Timotheus 6, Vers 5, Menschen mit einem verdorbenen oder zerrütteten Sinn. Da ist vieles durcheinander, heute in unserer Umgebung auch und vielleicht auch manchmal bei uns selber. Und in 2. Timotheus 3, Vers 8, Menschen, die verdorbenen Sinnes sind. Im Titusbrief spricht Paulus von einer befleckten Gesinnung. Und wenn wir so ab und zu uns im Lichte Gottes erkennen dürfen oder zuweilen auch unter Schmerzen erkennen müssen, wie abgrundtief unsere alte eigene Gesinnung sich unterscheidet von der Gesinnung Jesu, dann sind wir manchmal nahe dran zu verzweifeln. Ich kenne das bei mir auch. Aber dahinein gilt, und auch das war vor einigen Jahren Jahreslosung, Hesekiel 36, Vers 26, auch wieder so gute Zahlen. Hesekiel 36, 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Er macht's. Er will ein neues Herz und einen neuen Sinn geben. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das gilt gerade auch für unsere Gesinnung. Im Epheserbrief heißt es mal, Epheser 4, 23, lasst euch im Geist eurer Gesinnung erneuern. Das ist so gut formuliert. Lasst euch erneuern. Auch wieder er will's machen. Das Neue, die Gesinnung Jesu, kommt mit der Bekehrung in unser Leben hinein. Jesus bringt seine Gesinnung mit, wenn er in unser Leben einzieht. Und nun kommt alles darauf an, dass sich diese Gesinnung ausbreiten darf. So wie Paulus es an die Thessalonicher schreibt, 1. Thessalonicher 5, 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, bis in den letzten Winkel, auf dass euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib unsträflich bewahrt werde auf den Tag der Ankunft unseres Herrn. Durch und durch. Oder Philipper 4, Vers 7 ist uns besser vertraut. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Was haben wir manchmal für Vernunftgedanken? Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, höher als alle Vernunft. Noch ein Gedankenkreis für den neuen Weg. Drittens, auf dem anderen Weg haben wir ein anderes Angesicht. Oh, hoppla. Von Jesus heißt es, als er mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg war, um zu beten, in Lukas 9, 26, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts verändert. Ist das nicht vermessen, diese Stelle in Zusammenhang mit unserem heutigen Thema vom anderen Weg zu bringen? Und doch gilt es auch für uns, dass das Weilen in Gottes Gegenwart unser Angesicht verwandelt. In 2. Mose 34 heißt es von Mose, als Mose vom Berg herabstieg, da wusste er nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte. Davon, dass er mit ihm geredet hatte. Die Ausstrahlungskraft kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. 2. Korinther 3, 18, ihn anschauend, ist eine ganz seltsame Formulierung, ihn anschauend, immer wieder ihn anschauend, werden wir verwandelt in sein Bild. Was wir anschauen, prägt uns. Jesus anschauen, uns mit ihm beschäftigen, lange in seiner Gegenwart weilen, das verwandelt uns in sein Bild. Wir haben so ein anschauliches Beispiel bei der alttestamentlichen Hanna in 1. Samuel 1. Von ihr heißt es in Vers 10, sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und es heißt von ihr, während sie nun lange vor dem Herrn betete. Der hohe Priester Eli missverstand ihr Verhalten und hielt sie für eine Betrunkene, aber sehr hochachtungsvoll antwortet sie ihm. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn so ein hoher Würdenträger wie der hohe Priester sagt, gib deinen Wein von dir. Ja? Und schon diese Antwort zeigt mir, sie ist in der Gesinnung Gottes. Sie antwortet diesem hohen Priester, nein, mein Herr, ich bin eine Frau beschwerten Geistes. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und nun darf ihr der hohe Priester von Gott eingegeben antworten, geh hin in Frieden, Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte. Und dann lesen wir etwas ganz Erstaunliches von ihr. 1. Samuel 1, Vers 18. Da ging die Frau ihres Weges, aß und sah nicht mehr so traurig drein. Verstehen wir es recht? Vorher war sie vom Essen aufgestanden, der Appetit war ihr vergangen. Sie hielt es nicht mehr aus in der Gesellschaft der anderen. Und jetzt geht sie dahin zurück und sie hat wieder Appetit und man sieht ihr an, dass ihr Aussehen verändert ist. Ihre Ausstrahlung ist eine andere geworden. Sie aß und sah nicht mehr so traurig drein. Oder denken Sie noch an einen, der im Kreuzverhör steht, der Stephanus in der Rede vor dem Hohen Rat. Da heißt es von ihm, alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Die merkten, dieser Mann ist in der Gegenwart Gottes. Oder eine Stelle, die wir vielleicht auch eher parat haben, Psalm 34, Vers 6, die auf ihn sehen, werden strahlen oder werden erquickt, je nach Übersetzung. Aber noch ein letzter Gedanke. Viertens, auf dem anderen Weg werden andere Kleider getragen. Auf dem anderen Weg werden andere Kleider getragen. Als der alttestamentliche Jakob nach 20 Jahren Aufenthalt in Haran, nach der Versöhnung mit Esau, von Gott den Auftrag bekam, nach Bethel zu ziehen, dort, wo er die Himmelsleiter gesehen hatte, um dort einen Altar zu bauen und dort zu wohnen, da sagt Jakob zu seiner inzwischen groß gewordenen Familie und zu allen, die bei ihm waren, 1. Mose 35, Vers 2 und 3, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Kleider reden von unserem Lebenswandel. Reinigung und Kleiderwechsel sind nötig, wenn wir diesen neuen Weg der Gemeinschaft mit Gott beschreiten wollen. Und das ganz Großartige ist, dass wir uns diese Kleider nicht selber schneidern müssen. In Jesaja 64, Vers 5 heißt es, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Es sind Kleider, die wir geschenkt bekommen. Feierkleider, reine, schöne Kleider, Kleider des Heils, Mantel der Gerechtigkeit. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, sagt der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Als der verlorene Sohn zu seinem Vater zurückgekehrt ist, in die ausgebreiteten Arme des Vaters lief, da heißt es vom Vater in Lukas 15, 22, bringt eilends das beste Feierkleid und legt es ihm an. Und wir können uns ganz praktisch fragen, was ist das andere, das beste Kleid, das Feierkleid? Paulus schreibt an die Römer, zieht an den Herrn Jesus Christus, hüllt euch in seine Gesinnung. Jetzt sind wir wieder bei der Gesinnung. Oder Epheser 4, 24, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Oder Kolosser 3, so zieht nun als die Auserwählten Gottes an. Und dann wird aufgezählt, die himmlische Garderobe. Kleider sind das Erste, was Menschen an uns sehen. Sie erkennen nicht als erstes unsere Gedanken und Wünsche. Sie erleben zuerst unsere Art, unsere Gewohnheit, unser Leben nach außen. Tragen wir diese neuen, geschenkten Kleider? Von der Braut, also von der Gemeinde, wird in Offenbarung 19 gesagt, es wurde ihr gegeben, sich in glänzend reine Leinwand zu kleiden. Aber was ist, wenn ich dieses schöne neue Kleid wieder beschmutze? Wenn da wieder Flecken dran gehen? Im Buch des Propheten Sacharja ist auch dieser Unfall geschildert. In Sacharja 3 ist von einem Mann die Rede, der in höchst verantwortlicher Position stand, vom hohen Priester Josua. Und dieser hohe Priester hatte sich verunreinigt. Und an der Stelle brauchen wir jetzt wieder Verse aus Jesus ist kommen. Die Verse 5 und 6. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Und das muss man überall weiter sagen, sagt's aller Welt enden. Nummer 53, Strophe 5 und 6. Ja, gehen wir noch zu diesem letzten Beispiel aus Sacharja 3. Der hohe Priester hatte sich verunreinigt. Gerade wollte Satan die Situation für sich ausnützen und den hohen Priester Josua anklagen. Doch da fuhr Gott selbst in Gestalt des Engels des Herrn dazwischen, Sacharja 3, Vers 4, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu dem hohen Priester sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir genommen und kleide dich in Feierkleider. Und warum konnte der hohe Priester Vergebung empfangen, neue Kleider erhalten? In Sacharja 3, Vers 8 heißt es, denn siehe, ich lasse meinen Knecht, den Zemach, das heißt Spross, kommen. Und da klingelt es bei uns, ja? Spross, Jesus, der Spross Davids, haben wir vorher gesungen im ersten Lied. Und in Vers 9, im nächsten Vers in Sacharja 3, ich will die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag hinwegnehmen. Wir wissen, wann dieser eine Tag war. Das ist am Kreuz geschehen. Wenn wir jetzt von Weihnachten kommen, in vielen weihnachtlichen Darstellungen ist auch schon das Kreuz verborgen. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Und deshalb, weil auch unsere neuen Kleider immer wieder Flecken bekommen, deshalb ist es nötig, dass wir uns immer wieder neu beschenken lassen, dass wir unsere Kleider waschen und hell machen lassen im Blut des Lammes. Und so können wir jetzt zusammenfassen, dieser neue Weg. Erstens, der neue Weg steht unter einem anderen König. Wer hat bei mir das Sagen? Der neue Weg ist von einer anderen Gesinnung geprägt, Jesusart. Auf dem neuen Weg haben wir ein anderes Angesicht. Sieht man es uns an, dass wir in der Gegenwart Gottes leben? Und auf dem neuen Weg werden andere Kleider getragen. Vielleicht habe ich Ihnen jetzt ein bisschen Appetit gemacht. Wir könnten da jetzt noch ganz viel dranhängen. Der andere Weg ist der höhere, der bessere Weg, 1. Korinther 13. Auf dem anderen Weg trägt einer des anderen Last. Auf dem anderen Weg bleibt man im Licht. Oder wir fassen es zusammen, dieser andere Weg ist Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ihm nachfolgen, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wankend sei. Damit kommen wir jetzt zum Schluss und ich bete noch. Herr Jesus, danke, dass wir dem so ein bisschen nachgehen durften. Wer den Heiland gefunden hat, geht einen anderen Weg. Danke, dass du uns auch auf diesen anderen Wegen führen und leiten willst in der neuen Woche, in allen Herausforderungen, so dass es auch von uns heißen kann, in Wort und Tat und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Danke, dass du selber dieser neue Weg bist und dass wir uns in dich einhüllen dürfen, wie in ein Gewand. Hilf uns mit diesen Bildern einfach ganz nah bei dir und in deiner Spur zu bleiben. Und höre uns jetzt auch, wenn wir gemeinsam so beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und alles Denken, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und jetzt fassen die Strophe 7 und 8 nochmal alles zusammen. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade und die Ursache zum Leben. 53, Strophe 7 und 8. Und jetzt eine gesegnete neue Woche. Nächste Woche ist hier wieder Gottesdienst.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.